Über was wir heute sprechen, über welche Stelle aus der Bibel, das ist euch ja schon bekannt. Aus Epheser, Kapitel 2. Wir werden heute allerdings näher betrachten, nur die ersten 10 Verse. Denn was wir sicherlich wissen und auch schon festgestellt haben, wenn wir den Epheserbrief lesen, der möglicherweise an alle Versammlungen geschrieben wurde und nicht speziell an die Epheser, dann stellen wir fest, er ist wirklich sehr vielschichtig. Da sind so viele Dinge drin. Da fragt man sich natürlich, welches von diesen vielen, was dort vorhanden ist, soll ich denn jetzt, oder was würden wir als erstes auswählen, wenn wir über das Kapitel, das zweite Kapitel sprechen? Es ist so wie ein Archäologe oder wie einer, der in der fernen Zeit forscht und sich diese ganzen Erdschichten anguckt und feststellt, ja, es gibt ganz viele verschiedene Bereiche. Er muss sich für einen Bereich entscheiden. Und doch macht es manchmal Sinn, zurückzutreten und das Große zu betrachten, weil man da vielleicht etwas sieht, was ansonsten entgangen wäre. Und tatsächlich, wenn man das zweite Kapitel liest, da scheint etwas durch, wozu man am liebsten den Apostel weiter befragen möchte, was er damit genau gemeint hat, wenn er es denn wusste. Oder man möchte gerne Gott befragen, was er genau damit nun meint. Und mit diesem etwas Übergeordneten wollen wir uns heute beschäftigen. Zunächst einmal die ersten Verse, wo Paulus sich selber ja einschließt. Er sagt in Vers 1, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Das ist schon mal sehr sympathisch, aber es zeigt auch an, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Auch der in Anführungszeichen große Paulus war kein anderer als die Briefempfänger, den er geschrieben hat. Ein Mensch, der in Sünde gefallen war und den Gott auferweckt hat. Und wie schlimm die ganzen Dinge waren, aus denen sie entronnen sind, das zeigt er dann in Vers 2 und 3. Also er spricht von dem Wandel der Vergangenheit, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten wir einst auch all unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Ja, ist wirklich eine drastische Beschreibung, dass wir alle unter der Hand des Teufels uns befinden, der Beherrscher dieser Luft, dieser Lüfte, des Geistes, dieser Welt. Aber was folgt? Eine Beschreibung der Erlösung. Alles ist gut, schreibt Paulus, alles wird noch viel besser. Und in Klammern steht immer dahinter, aber bitte ausharren. Und wenn man jetzt ein wenig kritisch veranlagt wäre, nehmen wir mal an, ich würde die Bibel das erste Mal lesen, dann würde ich sagen, ja, das hört sich an wie so ein Märchen. Da fällt jemand in Probleme, er kann natürlich nichts dafür, aber die Rettung ist nicht weit und am Ende wird alles gut. Dornröschen wird wieder lebendig, die Hexe kommt in den Ofen, der Wolf in den Brunnen und die böse Stiefmutter tanzt sich zu Tode. In Vers 4 und 5, da werden nämlich positive Dinge erwähnt, nachdem alles so schlecht eigentlich für den Menschen begonnen hat. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Ist das so ein flacher Bogen, der hier in Kapitel 2 gesponnen wird, wie in so einem Märchen? Ist das so das Schema F, schlecht, und dann wird alles wieder gut? Wird einfach alles gut? Nun, wenn wir das mal genau betrachten, die Dinge werden für den, der Gott liebt und der ihn achtet und beachtet und der sein Leben nach ihm ausrichtet, ganz sicher gut, aber einfach wird das ganz bestimmt nicht. In Vers 5 sagt er, auch uns, die wir in Vergehung tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Und in Vers 10 sagt er, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die er vorher bestimmt hat. Und ich springe jetzt mal ein wenig in Vers 7. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus. Er hat uns durch Christus wieder lebendig gemacht und hat uns, wie es hier in Vers Vers 6 gesagt wird, mitsitzen lassen. Lebendig gemacht, das ist ja noch verständlich, das können wir irgendwie auch noch jedem vermitteln, dem wir den biblischen Text vermitteln, aber mitsitzen lassen, was hat das zu bedeuten? Er spricht in Vers 10 von den kommenden Zeitaltern. Und tatsächlich scheint hier der große Plan Gottes durch, mehr als einfach nur eine kurze Errettung. In Vers 10 sagt er, wir sind auch sein Gebilde. Und da fällt uns natürlich sofort ein, was in 1. Mose gesagt wird. Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, so spricht Gott. Er bringt nicht eine neue Schöpfung auf den Weg, und die Schöpfung ist vielfältig, wir wissen das, und noch ein neuer Baum oder ein neues Tier oder etwas Besonderes, sondern er sagt, jetzt kommt etwas ganz anderes. Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Der Mensch ist eine tatsächlich besondere Schöpfung. Und in Vers 7 sagt er dann, für gute Werke in kommenden Zeitaltern. Was soll das jetzt alles bedeuten? Was meint Paulus? Das heißt Gott, der das ja eigentlich hat inspirieren lassen. Nun muss man ja sagen, dass in Vers 8 und 9, was wir jetzt übersprungen haben, gesagt wird explizit, es sind nicht die guten Werke, die uns zu Gott geführt haben oder Gott zu uns geführt haben. In Vers 8 und 9 wird gesagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und nicht aus euch. Gottes ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gott erwählte also Menschen nicht aus Werken zu einem Zweck, um sie zum Beispiel mit Christus mitsitzen zu lassen. Gott erwählte Menschen nach einer Predigt über den Christus und er heiligte sie und er berief oder es erfolgte eine Berufung. Und es waren, wie hier 8 und 9 sagt, nicht die Werke. Von der Abstammung her waren die Briefempfänger größtenteils keine Juden. Hatten sie eine jüdische Vorbildung? Wahrscheinlich bei den allermeisten war das nicht der Fall. Zeichneten sie sich durch gute Werke aus? Wir können das alles auf uns auch transportieren. Zeichnen wir uns durch gute Werke aus? Cornelius, ja. Von ihm wird berichtet, dass er voller Gaben war für das Volk und er war bekannt dafür, gute Werke zu tun. Für ihn können wir sagen, tatsächlich, es waren gute Werke, durch die er sich auszeichnete. Aber Matthäus war genau für das Gegenteil bekannt. Er war Steuereinnehmer. Und ihm fiel nach seiner Berufung durch Christus auf, dass er noch einiges gerade zu biegen hätte. Da war noch jemand gewesen, der Mann, der am Stamm neben Christus hing. Er sagte selber, wir verdienen, was wir hier empfangen haben. Zeichnete er sich durch gute Werke aus? Offensichtlich nicht. Aber Gott berief all diese Personen zu etwas Besserem. Nicht aus Werken, sondern durch seine Möglichkeit, den Menschen besser zu erkennen, als wir das jemals könnten. Hier wird etwas Größeres sichtbar, nämlich Gottes Plan. Und wir könnten uns mal die Frage stellen, wie wir so Texte in der Bibel lesen. Sie sind ja oft auch fast schon poetisch, muss man sagen. Haben so eine gewisse Sprachmelodie, in der man leicht dann verfallen kann und nicht mehr wirklich liest, was dort steht. Wie nehmen wir diesen Text auf? Ich habe so überlegt, das könnte man vergleichen mit einem Zahnarztbesuch. Beim Zahnarzt, wenn ich da auf dem Stuhl sitze, euch geht das sicherlich genauso, dann ist mir nur eines wichtig, möglichst schnell und behandelt dort wieder wegzukommen. Was ich nach dem Zahnarzt noch alles so vorhabe, das interessiert mich eigentlich, während da an mir manipuliert oder repariert wird, herzlich wenig. Und so mögen wir möglicherweise auch unser Leben so als Zahnarztbesuch verstehen. Wir wollen möglichst schnell und ohne große Schmerzen und behandelt da herauskommen in Gottes neue Welt. Was aber danach ist, wie sieht diese neue Welt aus? Welche Aufgaben stellen sich dann dem Christen? Welche Umstände, welche Anforderungen? Darüber machen wir uns, wie beim Zahnarzt, wenig Gedanken. Jesus sagte einmal, wer Ohren hat, der höre. Das sagte er einmal in Matthäus, Kapitel 11. Und dann noch einmal, nachdem er das Gleichnis vom Samenkorn angeführt hat, das entweder wächst oder weggenommen wird oder schlecht wächst und erstickt wird. Nachdem er dieses Gleichnis angeführt hat, sagt er, wer Ohren hat, der höre. So seht nun darauf, wie ihr zuhöret, Denn wer da hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, von dem wird genommen, was er meint zu haben. Das gilt natürlich für jeden. Wirklich zuhören, vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie es uns manchmal leider passiert, dass wir es einfach an uns vorbeilaufen lassen. Und Paulus hat hier in Epheser Kapitel 2, man muss sagen, nicht unbedingt auf die Pauke gehauen, aber er zeigt auf die Zukunft. Gott erwählt, Gott heiligt zu guten Werken in den kommenden Zeitaltern, wie er das hier in Vers 7 geschrieben hat, um mitzusitzen mit Christus. Wenn ein Gast kommt und setzt sich, dann weiß ich eins, der geht so schnell nicht wieder. Und er weiß auch, dass er bleiben darf, sonst würde er sich nicht setzen. So sind die Umgangsformen, das wissen wir alle. Und wenn Christus uns mitsitzen lässt, was soll das anderes heißen, als mitzuregieren zu guten Werken? In 1. Petrus Kapitel 2, da, das passt auch zu Petrus, haut er ein wenig auf die Pauke, indem er in Vers 9 sagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkünden sollt, die Tugenden dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr seid das auserwählte Volk, ihr seid ein königliches Priestertum. Ja, was soll das anderes bedeuten, als einen Dienst zu leisten? Das Priestertum war ein Dienst. Es stimmt, in der Bibel wird oft davon gesprochen, von der argen Welt, in manchen Übersetzungen wird das so übersetzt, und wird von der Befreiung aus dieser Welt gesprochen. Aber Paulus zeigt auch noch auf etwas viel Größeres. Man kann das so vergleichen mit dem Auszug aus Ägypten. Das war ein freudiges Ereignis, ganz sicher. Aber es hatte ja ein Ziel. Nicht die 40 Jahre Wüstenwanderung, zu denen es dann kam, sondern das Volk sollte in dem Land, in das es geführt werden würde, Gott rühmen und sein Modell sozusagen den Menschen aufzeigen, die Überlegenheit dessen, wie es ist, mit Gott zu wandeln. Das war das Ziel des Auszuges aus Ägypten. Und so auch unser Leben hier und heute. Es ist vielleicht eine arge Welt und manchmal ist sie noch ärger als arg und manche Tage sind auch schön. Insgesamt wünschen wir Befreiung, aber das Ziel ist nicht einfach nur Befreiung, sondern noch etwas viel, viel Größeres, eine Bestimmung. Der Vers 6 und 7, es zeigt es eigentlich deutlich. Es gibt einen großen Plan Gottes. Und das ist das, wenn wir uns von diesen Schichten lösen und so zurückgehen und nicht die einzelnen Komponenten betrachten. Es gibt da einen großen Plan Gottes, eine Regierung Gottes, tausendjähriges Reich, da bin ich schon in der Offenbarung. Ein Priestertum, ein Dienst am Nächsten. Einmal so profan gesagt, die einen stellen sich das Paradies so vor, indem sie den ganzen Tag Löwen streicheln und die anderen sind im Himmel und spielen Harfe. Total langweilig. Das ist nicht das, was Gott vorhat. Gottes Plan, in diesem ist alles hochwertig. Und Langeweile wird mit Sicherheit das Letzte sein, was uns dort anfällt. Gottes Plan ist dicht, dabei ist er filigran und berücksichtigt jeden Einzelnen. Und wir als Einzelne, als Christen, als Berufene sind mittendrin. Wir sind nicht einfach nur Menschen und sündig, wir sind, wie hier Epheser sagt, sein Gebilde. Und es wird nicht weniger gesagt, als ihr werdet mitsitzen mit Christus, auch zu guten Werken. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie lang ist der Hebel, den wir dann bedienen können, um gute Werke zu wirken, wenn Gott jemand in eine solche Position beruft? Wie befriedigend wäre eine solche Arbeit und wie sauber wäre das Ergebnis dessen, was am Ende dabei herauskommt, wenn Gottes Plan diesen Weg nimmt und dann jeden mit einschließt? Nicht nur einfach, er selber macht alles, oder mit Christus zusammen, dann sind es eben zwei. Oder der Heilige Geist spielt eine große Rolle und tut auch einige Dinge, sind es drei. Nein, er nimmt sogar Menschen mit hinein. In seinem Bilde sind wir erschaffen. Und ich denke, das ist wirklich eine tolle Nachricht und ein großartiger Blick auf Gottes Plan, den wir dadurch haben, dass wir einmal Epheser Kapitel 2, 1 bis 10 so aus der kleinen Distanz betrachten und den großen Plan Gottes versuchen zu erfassen. Gott spricht von einer großen Aufräumaktion, die großen Spaß bringen wird, da bin ich mir sicher, und die viel Freude mit sich bringen wird und die jedes Leid ungeschehen machen wird. Und das muss man sich einmal vorstellen. Die Menschen fragen sich heute, warum gibt es keine Gerechtigkeit? Aber dann werden wir feststellen, es gibt tatsächlich Gerechtigkeit und nichts ist unberücksichtigt geblieben und wir durften mit anderen zusammen einen Anteil daran haben.